Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwerte Welt im Gespräch. Mein heutiger Gast war schon vor knapp einem Jahr mal bei uns im Gespräch und seitdem hat sich bei seinem Unternehmen natürlich einiges getan. Die Softing AG ist ein Spezialist für den digitalen Datenaustausch, also für die Technik, mit der Maschinensteuerung, Fahrzeuge und Netzwerke miteinander kommunizieren. Wie das funktioniert und wie sich die einzelnen Kundenbranchen entwickeln und wie sich die Softing AG hier positioniert, darüber spreche ich heute mit dem Vorstandschef Dr. Wolfgang Trier. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, Dr. Trier, als wir vor knapp einem Jahr hier an dieser Stelle schon mal miteinander gesprochen haben, stand ja die Branche, vor allen Dingen die Automotive-Branche, unter erheblichem Druck. Wie würden Sie denn heute die Lage beschreiben? Hat sich denn aus Ihrer Sicht hier etwas Wesentliches verändert?
Ja, also wir hatten im letzten Jahr eigentlich den, wenn ich jetzt mal von einem großen Branchenführer den Begriff nehme, das Annus Horribilis der Industrieautomatisierung. Das war sicherlich das schwierigste Jahr auch in den 20 Jahren, in denen ich über 20 Jahren, in denen ich jetzt diesen Job mache. Muss man ganz klar sagen, war das sehr problematisch. Im letzten Jahr hat sich die Automotive-Problematik schon etwas abgezeichnet, war aber noch nicht so virulent, wie sie im Moment sichtbar ist. Es ist so ein bisschen gegenläufig. Die Automatisierungsbranche hat sich im ersten Quartal, die war im Januar noch sehr schwach, aber hat dann Februar, März Fahrt aufgenommen und nimmt eigentlich zumindest bei uns, ich kann ja nur für uns reden, von Monat zu Monat mehr Fahrt auf. Also wir holen entsprechend stückweise auf. Wir sind etwas hinten dran, aber wir sind nach wie vor der Meinung, unsere interne Budgetplanung hinzubekommen, wenn sie auch etwas Hockeystick-mäßig entlastig ist. Auf der Automotive-Seite wird dieses Jahr für viele eines der schwierigsten sein. Man hört es ja auch regelmäßig an den Nachrichten von den großen Herstellern. Aber, und da kommen wir ja sicherlich noch mal ein bisschen zur Erklärung, witzigerweise laufen wir da seit Jahren gegen den Trend im Automotive-Bereich und sehen jetzt auch nicht, dass das in diesem Jahr abreißen würde.
Ohne das jetzt zu viel zu vorwegzunehmen, gleich mal trotzdem zum Anfang die Frage, wenn man jetzt das so ein bisschen auf ein, Verhalten und Optimismus zusammenführt, was Sie gerade gesagt haben. Gibt es denn da Aspekte, die Sie selber als Unternehmen steuern können oder wie viel hängt denn von Faktoren ab, die Sie nicht steuern können?
Naja, also die große Konjunktur, an der hängen wir am Ende des Tages alle. Ja, keiner von uns lebt auf dem Mond. Wir sind alle in diesem Umfeld hier. Wir haben natürlich eins, muss man auch sehen, wir sind ein Unternehmen mit etwas unter 100 Millionen Umsatz und die Branchen, in denen wir uns bewegen, sind Hunderte von Milliarden. Also wenn wir die richtigen Dinge tun, dann werden wir nicht vollkommen ignorieren können, was mit dem Konjunkturzyklus ist, aber als im Größenordnungsvergleich da noch kleineres Unternehmen, hat man natürlich Möglichkeiten, sich in dem großen Komplex noch etwas auszurichten. Das kann sein regional, also EMEA, Europa, Afrika, Asien und dergleichen oder mehr in die Richtung USA. Da kann man ein bisschen mitspielen. Man kann auch von der Produktseite etwas arbeiten. Aber man darf eins nicht vergessen, wir haben gerade in der Industrieautomation lange Zyklen. Also dass man ändert das nicht von einem Tag auf den anderen. Also man muss sozusagen einen richtigen Riecher haben, man muss die Ausrichtung etwas tunen und vielleicht Regionen, die man bisher noch nicht so stark bespielt hat, etwas in den Vordergrund ziehen. Da kann man was machen, aber kann man sich komplett entkoppeln vom Konjunkturzyklus? Nein, sicher nicht.
Schauen wir mal in die einzelnen Säulen Ihres Geschäftes und fangen wir mal am besten gleich mit dem Automotive-Geschäft an. Hier kann ja Softing, wie gesagt, eine positive Entwicklung eigentlich aufzeigen, obwohl es ja vielen Autoherstellern derzeit alles andere als gut geht. Vielleicht können Sie nochmal erklären, wie das zusammenpasst und in diesem Zusammenhang auch nochmal ein bisschen genauer spezifizieren für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Ihr Unternehmen jetzt noch nicht so kennen, was denn da jetzt so Ihre Spezialitäten eigentlich sind.
Ja, also vielleicht mal mit der Negativseite anzufangen, was wir nicht machen. Wir liefern nichts ans Band. Wir haben nichts, was sozusagen in die Stückzahl Fahrzeug hineingeht, sondern wir sind in der Entwicklung platziert. Wir sind auch, waren früher Entwicklung und After Sales, also Werkstätten, Systeme für die Werkstätten, Ausrüstung und sind seit ein paar Jahren auch erfolgreich in der Fertigung drin, was ein heißes Eisen ist, wo man auch sehr schwierig reinkommt, weil das ein hochsensibler Bereich für die Hersteller ist. Wir sind also sozusagen in der Infrastruktur. Ja. Mit der Infrastruktur hängt man nicht an der kurzen Zyklizität, aber natürlich, wenn die Gelder nach Belieben gestrichen werden, irgendwann erreicht es auch die Infrastruktur. Auch da kann man also nicht völlig auseinandergehen, aber wir hatten gewissermaßen das Glück und ich würde das gerne als große Leistung präsentieren, das würde aber nicht stimmen. Wir hatten schlicht und ergreifend das Glück, dass wir in der Delle letztes Jahr und dieses Jahr ein Großprojekt hatten, was wir schon vor 3 Jahren begonnen haben, einen großen deutschen Hersteller auszurüsten in der Fertigung mit sogenannten Flash-Tools, also mit einem Werkzeug, mit dem man bei der Produktion des Fahrzeugs die elektronischen Steuergeräte, die im Fahrzeug verbaut werden und die während des Baus mit Software gefüllt werden, die also nicht typischerweise zumindest nicht komplett gefüllt sind, und damit konfiguriert werden auf den Kundenwunsch letztlich über die Software in erster Linie, dass wir damit ein Langlaufprojekt hatten in die Infrastruktur, was dieser Hersteller gar nicht so einfach kippen konnte von seiner langfristigen Planung, wo noch dazu kommt, dass dieser Hersteller eine neue, sogenannte neue Klasse hat, also eine neue, gerade bei den E-Fahrzeugen, eine komplett neue Architektur, die enorm viel mehr Software ins Fahrzeug bringt, als das bisher der Fall war und dass er mit seiner bisherigen Technologie gar nicht mehr in der Lage war, in dem verbliebenen Takt, also wenn das Fahrzeug aus der Lackierung kommt, bis es hinten vom Band runterläuft, das ist ja die Zeit, die man hat, um Dinge einzubauen, in dieser Zeitspanne wären diese Fahrzeuge mit den herkömmlichen Methoden gar nicht mehr zu flashen, also nicht mehr mit Software auszustatten gewesen und hat also vor 3, 4 Jahren die Vorplanung dafür angefangen und im letzten Jahr und in diesem Jahr sind die Hauptauslieferungen für diese Geräte, die sogenannten Flash-Tools. Und selbst wenn er sparen wollte, kann er sich das schlicht und ergreifend nicht leisten, weil er könnte diese neuen Fahrzeuge nicht bauen. Er hat in 8 oder 10 Werken weltweit dieses im Einsatz und das sind die einzigen Dinge, die funktionieren. Und dann sehen Sie aber auch, was das für eine Herausforderung ist für uns, die Verantwortung, weil wir sind Single Source. Es ist unmöglich, kurzfristig irgendwas zu ändern. Das dauert mindestens ein Jahr, bis man irgendwie jemanden neuen fände dafür, dass das auch funktioniert und dass die Geräte laufen. Weil wenn sie nicht laufen würden, würde der kein einziges Auto dieser Architektur aus dem Band rausbringen. Und das ist natürlich auch ein erhebliches Risiko und eine Anspannung, die wir eingegangen sind, die sich mit guter Planung, fleißiger Arbeit und wenn dann mal Probleme kamen, Hand in Hand mit dem OEM sehr gut gelöst hat. Und dieses Großprojekt, das hat uns gewissermaßen, wenn Sie mal die Konjunktur sehen, als ein Auf und Ab, eine Straße mit Löchern und Dellen, dann waren das die großen Dellen letztes Jahr und sind es dieses Jahr und das hat eben uns darüber gebrückt. So, das war das Erste, was wir hatten. Jetzt kommt natürlich, fragt sich jeder, schön, aber wie sieht es denn dann aus, wenn das Ding jetzt langsam mal im großen Schwung ausläuft, weil das ja auch nicht ewig geht, also zumindest nicht in dem Volumen. Wir haben natürlich dann auch nicht ganz geschlafen und haben die Zeit genutzt und haben eine Diversifizierungsstrategie aufgelegt. Wir haben gesagt, wir wollen etwas wie man im Englischen sagt, Risk Mitigation machen. Also wir wollen etwas aus dem Risiko rausgehen und suchen uns Märkte, die nicht mehr rein Pkw sind. Ja, weil dieses Problem, was wir im Moment haben und sehen, betrifft in erster Linie mal von der allgemeinen Konjunktur entkoppelt nur, was Automotive-Sonderthema ist, die PKWs, siehe China und dergleichen mehr. Und haben uns also orientiert auf Sonderfahrzeuge, die einen ganz anderen Zyklus haben. LKWs haben schon wieder auch einen ganz anderen Zyklus, haben natürlich auch einen Konjunkturzyklus, aber haben keine Belastung jetzt mit Billigfahrzeugen, Wegwerffahrzeugen, die von China überschwemmt kommen. Und bis hin sogar zu Dingen, wo man gar nicht drauf kommen würde, dass das Softing Automotive dahinter ist, was zum Beispiel bei Forst- und Gartengeräten und dergleichen ist. Aber wenn man bedenkt, was machen wir eigentlich? Wir reden mit den Steuergeräten. Wir bringen Software in die Steuergeräte, wir analysieren den Gesundheitszustand dieser Steuergeräte. Und ob das Steuergerät jetzt eins von 50 ist, was auf vier Rädern rollt, oder ob es in einem Snowmobile irgendwie über die Alaska-Strecke fährt, ja, und da den Motor kontrolliert, also auf einer Kette läuft, oder ob es in einem Forstgerät drin ist oder in der Kettensäge drin ist, das ist eigentlich mal abstrakt aus unserer Sicht völlig egal. Es ist ein Steuergerät, was eine gewisse Syntax und Methode hat, mit der man mit ihm sprechen muss, wie man das analysieren muss. Und dann sehen Sie schon, dass wir also den Begriff Softing Automotive, wir gehen also in sozusagen nicht direkt Automotive, nicht direkt Pkw und teilweise auch gar nicht mehr Automotive-Bereiche rein, machen aber eigentlich in der Sache selbst mit der Abstraktion der Daten genau das Gleiche wie im Auto. Und das ist die Strategie, mit der wir angesetzt haben, mit der wir uns in diesem Jahr bewegen. Und eigentlich auch jetzt die Aufgabe für nächstes, übernächstes Jahr, weil wir typischerweise immer so ein Dreivierteljahr, Jahr Vorlauf haben. Also in anderen Worten, große Projekte, die wir jetzt nicht sehen, die wird es im nächsten Jahr auch nicht geben. Ja, das ist so die Erfahrung der letzten Jahrzehnte. Deswegen muss man die Zyklen nutzen, darf sich nicht ausruhen auf dem, dass man sagt, oh, hast du Glück gehabt, schön gelaufen. Sondern man muss fleißig weiterarbeiten, weil das dann die Zukunft der nächsten Jahre ist, wo es weitergeht. Das vielleicht vom großen Konzept her, aber dann gibt es noch einen weiteren Aspekt. Das sind ja jetzt, was ich erzählt habe, die Produkte. Wir haben aber nicht nur Produkte, sondern wir haben auch Engineering-Dienstleistungen. Die Engineering-Dienstleistungen sind im letzten Jahr massiv eingebrochen, weil das Erste, was die Automobilhersteller gemacht haben, ist, sie haben sich mal ihre Software und Hardware und sonstigen externen Schmieden mal schön nach Hause geschickt, um die eigenen Leute irgendwie noch etwas zu schonen, die aber diese Aufgaben ja gar nicht machen können. Also im Prinzip sind sie auf die Kostenbremse getreten, und haben versucht, über die Kosten erstmal was abzudämpfen. Das kann man aber im Automotive-Bereich nur für eine gewisse Weile machen. Sie können mal ein Jahr verzögern, mal anderthalb verzögern, aber irgendwann, wenn Sie nicht ganz den Anschluss verlieren wollen, müssen Sie wieder Gas geben. Und das ist ein weiterer Effekt, den wir in diesem Jahr sehen und der auch zu einem Zukauf sogar geführt hat, was also bei mir auch bei unserem Aufsichtsrat erstmal für Stirnrunzeln gesorgt hat. Herr Trier, wieso wollen Sie jetzt ein Unternehmen aus dem Automotive Engineering Bereich dazu kaufen, auch wenn es jetzt keine große, teure Investition war? Da gibt es jetzt gerade die Gegenbewegung. Da sind jetzt ist so lange gespart worden, dass die Probleme sich jetzt so häufen, dass die dringend ausgemerzt werden müssen. Das heißt, dass also Testen und Engineering von außen wieder dringend nötig ist. Und da hatten wir die Möglichkeit jetzt gerade auch am Standort oder in Ingolstadt, wo wir in den letzten Jahren schwach vertreten waren, wo auch der dortige Hauptnutzer und Hersteller über alle Probleme, die im VW-Konzern vorherrschen, auch großen Personalwechsel hatte in den Führungsgremien, in Kontaktpersonen, ist uns da was angeboten worden, wo wir zugeschlagen haben, ist ein Unternehmen, das in ein Service- und Engineering-Unternehmen, das in die Insolvenz gerutscht ist, bei dem wir im Sinne eines Asset-Deals, also eben die Firma nicht gekauft, sondern das Geschäft übernommen und die Mitarbeiter übernommen, hochwillkommen geheißen wurden von dem Hersteller und seiner Peripherie, die auch zum Konzern gehören, Und die gesagt haben, könnt ihr denn nicht noch 10 Leute einstellen? Wir haben Budget. Wir haben Budget für dieses Jahr. Wir haben freigegebenes Budget für nächstes Jahr. Ihr müsst einfach nur Leute rankarren. Und deswegen die völlige Absurdität in diesem Marktumfeld, wo große Dienstleister 30, 40% ihrer Mannschaft vor die Tür setzen, haben wir jetzt in diesem Jahr schon neben dem Zukauf nochmal, ich meine, 4 hätten wir schon eingestellt und an 2, 3 weiteren knabbern wir gerade. Weil uns gesagt wurde, wisst ihr, jeden, den er jetzt holt, der ist sofort bei uns drin. Wir brauchen dringend die Sache. Also, es sind Nachholeffekte, ja. Wie das in 2 Jahren und 3 Jahren aussieht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Dann kann das Pendel wieder zurückschwingen. Aber zunächst mal, wenn jetzt ein großer Hersteller kommt und sagt, ich habe genehmigtes Budget für 26 und 27 bis Mitte 28 in 7-stelligen Umfang. Hol mir mal Leute her, dann stößt man niemanden weg, ja. Und das ist, sind natürlich alles Effekte, die man irgendwie greifen kann und mit denen man etwas kompensieren muss. Also kurzum, man muss erfinderisch sein, glaube ich, und einfach wachsam, guten Kontakt haben, natürlich gute Reputation haben, das ist ganz klar. Ohne die geht da gar nichts. Und dann bisher laufen wir sehr gut, aber wir sind natürlich immer. Ich sag mal so, die Freude, die kurzfristige Freude ist begrenzt, weil schön, dass es jetzt läuft. Womit mache ich heute mein Geld? Womit mache ich es morgen? Und womit mache ich es übermorgen? Und das ist unsere Aufgabe natürlich in der Führung und in der Strategie, das ein bisschen vorauszudenken, weil die Facharbeit, die machen ja unsere Spezialisten, da kann ich nicht mithalten. Aber das Ganze in die richtige Richtung zu steuern, da sind wir, glaube ich, im Moment im Automotive-Bereich so unterwegs, dass uns viele beneiden darum.
Das war jetzt natürlich ein ganzer Strauß. Ich würde es vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal, vielleicht so in meinen eigenen Worten nochmal zusammenfassen. Also im Automotive-Bereich einerseits Opportunitäten nutzen, wie zum Beispiel im Engineering- und Testbereich, relativ überschaubare Zeithorizonte und was ich jetzt persönlich für sehr spannend fand, oder wenn ich das so richtig rausgehört habe, eben weg vom klassischen PKW-Geschäft, mehr zum Thema, also nicht Automotive, sondern mehr zum Thema Mobilität. Ist das sowas?
Das ist richtig, ja, wobei manches ja gar keine Mobilität ist. Also wenn Sie jetzt Gerätschaften sehen, die einfach auch eine Elektronik drin haben und die von irgendeinem kleinen Computer gesteuert werden muss, also einem Steuergerät, dann muss das gar nicht, also dann hat man das mobil in der Hand, aber man fährt nicht mit dem Ding. Aber es ist nicht weg vom OEM. Also wir wollen die OEMs, die PKW-OEMs nicht irgendwie vernachlässigen, sondern wir wollen einfach das Risiko auf breitere Füße stellen, den Footprint erhöhen und sagen, zusätzlich zu den Möglichkeiten, die aus dem direkten Automobilbereich kommen und die jetzt vielleicht kurzfristig mal etwas kleiner werden, nehmen wir andere dazu. Von der Gesamt Erwartung. Er wird ja viel diskutiert und jeder meint, er ist großer Stratege. Wir kennen das vom Fußball, leidiges Thema, über 80 Millionen Trainer, Spezialisten. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, ich weiß, wie Automotive sich entwickeln wird, aber meine Vermutung, meine persönliche Prognose ist, Automotive wird in Deutschland nicht tot sein. Die werden erstmal skalieren müssen, die werden bluten müssen, deutlich. Alle letztlich die Kapazitäten anpassen an das, was der Markt noch hergibt. Aber ich denke nicht, dass diese Hersteller verschwinden werden. Die großen, die uns bekannt sind, dafür sind die zu gut und zu groß. Es wird eine herbe Anpassung geben, aber die werden auch morgen noch da sein. Und wir wollen auch morgen der geschätzte Partner dieser Kunden sein.
Okay. Kommen wir mal zum zweiten großen Bereich, sogar, glaube ich, jetzt inzwischen dem größten Bereich, nämlich der Industrieautomatisierung. Hier gibt es ja jetzt, oder ist jetzt schon sichtbar, eine strategische Verschiebung von Hardware und zu Software. Vielleicht können Sie das uns nochmal ein bisschen erläutern.
Ja, also unsere Aufgabe, Sie haben es ja in der Moderation, Herr Müller, schon gesagt, ist die digitale Kommunikation, wie man auf der digitalen Seite Daten miteinander vernetzt, zugänglich macht. Und da ist vor allem im Industriebereich ein sehr heterogenes, was wir nennen Brownfield, also ein Bestand an Anlagen, der ist typischerweise nicht von einem Hersteller ausgerüstet, sondern da ist eine ist eine Fräsmaschine von einem, da ist ein Roboter von einem anderen mit anderen Steuersystemen, also was über die Jahre eben gewachsen ist. Und gerade zum Beispiel, was jetzt Bearbeitungsstationen oder das große schnelle Fräsen angeht, was eine typische Applikation ist in der Industrieautomation, das sind Anlagen, die teilweise 10, 15 Jahre alt sind, die noch eine 3,5-Zoll-Diskette drin haben, für die alt genug sind, um was mal in der Hand gehabt zu haben. Ja. Da sind die elektronischen Zugänge, wie sie jetzt heute bei einer heute bestellten, gelieferten Maschine, die sind gar nicht vorhanden. Trotzdem funktionieren die wunderbar und die Verschleißteile, wenn man die immer auswechselt, wird die Maschine in 10 Jahren noch wunderbar ihren Job machen. Und die Leute auf dem Shopfloor sagen, fasst mir die bloß nicht an, die ist eingestellt, die läuft, die hat kaum Ausschuss, ja, Finger weg von der Maschine. Trotzdem muss das in einer Umgebung integriert werden, dass man sozusagen einen digitalen Shopfloor hat, dass man Überwachung hat, weiß, was wo läuft, überprüfen kann alle möglichen Daten. Das heißt, man braucht Zugang zu einer Vielzahl von historisch, selbst von einem Hersteller, ja, historisch die verschiedenen Steuerungen, aber auch von anderen Herstellern. Und das ist so unsere Spezialität, dass wir sagen, heterogene Systeme, die von den verschiedensten Ecken und Enden zusammengekommen sind, was nun mal der Stand ist, das verbinden wir auf sehr einfache Art und Weise. Wir liefern dem Endkunden, dem Betreiber dieser meistens sind das Fertigungsanlagen, zur Überwachung oder für sonstige Steuerungsaufgaben oder einfach nur hoch ins ERP-System vom Shopfloor die Daten zum Überblick oder bei Pharma beispielsweise typisch auch zu Dokumentationszwecken, welches Los wann gefertigt wurde, mit welchen Parametern die Tabletten, Flüssigkeiten, weiß der Kuckuck, alles gemacht wurden. Da sind riesige Anforderungen da in der Transparenz und da schaffen wir diese mit beiden Sachen, mit Hardware, mit sogenannten Gateways, die teilweise mit der speziellen Software ausgerüstet sind, dass man die anschließen kann und dann sehr einfach die Daten ohne großes Programmieren hinten rausbekommt. Wir haben aber auch Lösungen, die eine reine Softwarelösung ist, die man auf bestehende kleine Industrierechner, die dort verbaut sind, aufspielen kann, die diese Sache mit übernehmen. Weil in den Schaltschränken der Platz knapp ist. Ja, da will man nicht noch so und so viele neue Kisten drin haben. Oder sogenannte Docker-Lösungen. Das ist so technologisch das, was im Moment am meisten oder von der Zielrichtung sehr stark läuft. Das ist so, wenn Sie auf einem Computer verschiedenste Anwendungen laufen haben. Jeder bringt aber alles komplett mit. Also Sie verlassen sich nicht groß auf ein Betriebssystem, sondern jeder hat seinen Rucksack dabei, der auf dem Rechner läuft und muss autonom für sich irgendwie durch die Landschaft warten. Und das ist so im klassischen Fertigungsbereich, Industriefertigung. Dann gibt es den großen Sektor. Das ist die Prozessindustrie, also Öl und Gas, Food and Beverage, alles, was jetzt nicht abgezählt einzelne Stücke sind, sondern in irgendeiner Weise fließt. Auch da sind große Systeme, ganz besonders viele Sensoren miteinander zu verknüpfen. Da haben wir auch im letzten Jahr einige interessante Dinge geliefert. Da werden Bohrschiffe gebaut beispielsweise, nicht nur Bohrplattformen, sondern es sind tatsächlich Schiffe, die da in Betrieb gehen und die haben teilweise 100.000 Sensoren dran oder 150.000 Sensoren, die alle irgendwie zusammengeführt werden müssen, zu einer Schaltzentrale hierarchisch gegliedert werden, wo man ran muss. Und da kann man also teilweise mit einer reinen Softwarelösung, die also auf den bestehenden Verbau aufsetzt, ohne dass da überall nachgeschraubt und angeschlossen wird, einen tollen Überblick bringen. Und das sind dann ganz schnell mal ein paar hunderttausend für so eine Installation. Und die Kunden sind dankbar, dass sie eben mit geringem Aufwand wieder die Kontrolle über ihren Prozess haben. Das sind typische Anwendungen, wie wir sie haben, wie man an Steuerungen rankommt, die auch verschlossen sind. Siemens ist ein typisches Beispiel für einen Hersteller, der nicht freigibt die Daten, wie er das alles so macht. Ja, wenn man da sehr tief reingehen möchte, dann ist man einer von sehr wenigen Spezialisten. Aber der typische Anlagenbauer oder der typische Maschinenbauer, der da irgendwo Daten braucht von so einer Steuerung, um die weiter zu verarbeiten, der kann das nicht. Und wenn wir dann kommen und liefern eine Bibliothek, wo er nur sagen muss, gib mir mal dieses und braucht sich nicht über den Weg, wie man an die Sache rankommt, zu kümmern, sondern er bekommt dieses Datum, so wie er es gewünscht hat, ohne dass er da tief reinprogrammieren muss. Dann sind das weitere Sachen, die wir auch aus unserem Zukauf im letzten Jahr von der Delta Logic übernommen haben und in eigene Produkte jetzt weiter integriert haben.
Wenn jetzt der Trend in diesem Bereich auch so stark in Richtung Software geht, was hat denn das dann für Einfluss auf Ihre zukünftige Ertragskraft? Gibt es da zum Beispiel Abo-Modelle oder wiederkehrende Lizenzen?
Ja, wir haben also in der Industrie sind die reinen Abo-Modelle immer noch sehr verhasst. Wahrscheinlich werden die aber immer weiter auch um sich greifen. Wir haben auch Mitbewerber, die zwingen in Abo-Modelle hinein, was den Erfolg hat, dass viele Kunden jetzt auch bei uns anfragen, die da sauer sind und das nicht wollen. Wir haben ein bisschen eine andere Strategie. Wir bauen tatsächlich auch weg von dem Einmalverkauf. Du kaufst dir die Version XYZ und die gehört dir für immer und ewig und brauchst auch nie wieder was für bezahlen. Wir verkaufen nach wie vor diese Lizenzen, aber typischerweise mit einem Maintenance-Paket. Das ist dem Kunden lieber, dass man sagt, euch gehört die Software und wenn ihr nun partout nicht wollt, dann ist es gut. Ja? Aber ihr müsst euch darüber im Klaren sein, in den Jahren ändert sich einiges und ihr werdet mit dem, was ihr jetzt gekauft habt, in 2, 3 Jahren nicht mehr arbeiten können. Dann müsst ihr wieder neu kaufen. Wenn ihr hingegen ein Servicepaket mitkauft, das ist typischerweise im Rahmen von 20% des Neukaufs, dann bekommt ihr immer die neueste Version. Dann hat man also sozusagen nach 2 Jahren 40% mehr bezahlt, muss aber nicht 100% neu bezahlen, wenn man so eine Software hat. Und da fühlt sich der Kunde wohler, weil er sich nicht in die Ecke gedrängt fühlt, sondern er sieht das mehr als ein Angebot. Und fast immer, ich würde mal sagen, 8 von 10 machen das, aber wir verlangen es nicht. Und das kommt eigentlich recht gut an und hat für uns folgenden Vor- oder Nachteil, weil wir ja auch selber ein bisschen umstrukturieren an der Sache. Wir bekommen etwas weniger, weil wir auch von der Ausrichtung und dem Ganzen uns ein bisschen geändert haben. Wir bekommen etwas weniger ganz am Anfang. Wir sind da etwas vorsichtiger, um die Hürde niedriger zu setzen. Aber haben dann typischerweise 3, 4, 5 Jahresverträge und wissen dann am 1. Januar 2027 schon, so und so viele Millionen werden definitiv da sein, weil das vertraglich gebunden ist. Da brauchen wir gar keinen Auftrag wieder kriegen, sondern das ist ein Rahmenvertrag, der läuft einfach weiter. Und das bauen wir deutlich aus und das hat uns leider Gottes in 25 gefehlt. Und als in 25 die Investitionstätigkeit in der Industrie so schlagartig zurückgegangen ist, hatten eben nicht nur die anderen, sondern auch wir kauen müssen und teilweise Kurzarbeit und dergleichen gemacht. Wenn Sie dann schon mal so einen Basisboden haben an Geschäft, der schon fest vereinbart ist und der Ihnen gar nicht wegbricht, dann fühlt man sich natürlich wesentlich wohler in der Zukunft.
Okay. Kommen wir jetzt mal noch ein bisschen zu weiteren strategischen Entwicklungen und da steht natürlich auch im Zentrum Ihr US-Geschäft. Sie bauen ja jetzt Ihre US-Tochter spürbar aus, neue Produkte, mehr Personal und das ja trotz eines weiterhin doch zumindest aus europäischer Sicht politisch unsicheren Umfeldes, Stichwort Zölle. Vielleicht können Sie da uns noch mal mitnehmen, was Sie mit Ihrer US-Tochter planen und wohin die Reise gehen soll.
Ja, die US-Tochter hatte, sagen wir mal, im eingespielten Zustand immer so eine Größenordnung, dass sie so zwischen 33, 35, 7, 38 Millionen Dollar im Jahr gemacht hat. Wir hatten dann das ganze Lieferkettenproblem aus der Covid-Zeit, dass also Dinge nicht vorhanden waren. Dann haben Kunden bestellt. Vielleicht einfach auch automatisiert, in der Hoffnung, es schneller zu kriegen, was natürlich nicht ging. Und dann hat sich ein Auftragseingangsberg aufgebaut und in dem Moment, wo das lieferbar war, hat sich dann ein Umsatzberg aufgebaut. Wir haben also in der Spitze mal 50 Millionen Umsatz gemacht in einem Jahr. Sehr schön, mit einer guten zweistelligen Marge, im wirklich satten zweistelligen Bereich. Dann haben aber die Hersteller wieder festgestellt, Mensch, wir haben ja viel zu viel geordert. Ja, das hat sich also aufgebaut und dann war das nächste Jahr wieder ganz flach. Also das muss man alles mitteln irgendwo. Ich würde mal sagen, eine typische Eine typische Ecke ist so 3, 4, 35 Millionen. Dann ist uns im letzten Jahr auch in den USA, das gleiche wie in Europa, das Industriegeschäft ganz stark zurückgegangen, vieles weggebrochen. Große Hersteller haben teilweise 3 oder 4 Entlassungsrunden gefahren. Also die haben massenweise Leute entlassen, die sie eigentlich für Neugeschäfte und neue Entwicklungen, Fortführung, Entwicklungen brauchen. Das sah ganz düster aus. Dann sind wir runtergefallen auf 5, 26 Millionen in der Größenordnung. Und wir werden dieses Jahr in der Größenordnung von 30, vielleicht etwas über 30 Millionen, also rund 20%, würde ich mal sagen, wieder zulegen. Und haben aber sehr schöne Projekte oder auch Produkte, für die man Lizenzen von großen Herstellern braucht, erkämpfen können, die auch unsere Produkte sein werden. Es gehört also nicht viel dazu zu prognostizieren, dass wir dieses 20% Wachstum bestimmt noch 1, 2 Jahre durchhalten können, weil wir bei großen neuen Steuerungssystemen, die jetzt gerade angelaufen sind von diesen Herstellern und die am Markt hervorragend ankommen, schöne Stücke ergattern konnten, die wir dann besetzen mit unseren Produkten wo wir liefern können. Und da wiederum hilft, was uns letztes Jahr wehgetan hat, dass diese Hersteller eben so viele Leute entlassen haben, dass die Menge an Entwicklung für ihre neuen Systeme sehr beschränkt ist. Das heißt, entweder sie brauchen ewig mit denen, bis sie mit neuem Kram auf den Markt kommen, oder sie beschränken sich, und das tun sie tatsächlich, auf den Kernbereich und holen sich Partner für die Peripherie, weil die eben nicht mehr die Leute haben, die das machen können. Und davon profitieren wir jetzt im Moment, aber auch das sind Jahreszyklen. Diese Steuerungssysteme, die sind ausgelegt auf 8 bis 10 Jahre. Also das ist alles noch im Hochlauf. Ja, das fängt stufenweise an. USA, fallen einem halt 2 Sachen ein. Die verrückten Erpressungsmethoden von dem Herrn Trump. Ja. Wer da was Gutes von mir hören will, der wird Schweigen hören. Also da kann ich nichts Gutes zu sagen. Ich will mich nicht weiter auslassen. Natürlich ist das ist die Art, wie jetzt Europa auch schlicht und ergreifend erpresst wird, anders kann man das gar nicht nennen, scheint ein großes Problem zu sein. Ist es für uns aber im US-Geschäft witzigerweise gar nicht, weil wir drüben produzieren oder teilweise auch aus den USA ausgelagert Fertigung haben. Aber die Firmen, die da als Produktabnehmer in Frage kommen, zahlen separat etwaige Zölle und Shippingkosten. Also das läuft bei uns völlig transparent durch. Man kann aber nicht sagen, dass uns die Zölle nicht wehtun, weil sie tun uns an anderer Stelle weh, ziemlich den deutschen Maschinenbau. Also in dem, was wir hier im Europageschäft haben, das leidet darunter. Aber das US-Geschäft leidet überhaupt nicht darunter, sondern die sind sehr, sehr bullisch und kommen eigentlich gut in die neuen Sachen rein und haben natürlich mit dem Irrsinnsgeld, was da in die Halbleiterei und die ganze KI-Kiste reinläuft, auch entsprechende Margen. Also US-Geschäft würde ich mal sagen, wenn ich jetzt als Privatperson mir ein Stück von der Softing aussuchen dürfte, was ich mit nach Hause nehmen dürfte, dann würde ich mir im Moment das US-Geschäft nehmen, weil das hat eine Riesenperspektive und die nicht kurzfristig, sondern abgesichert als Produkt über viele Jahre. Und deswegen lohnt auch die Investition.
Sie haben es ja jetzt schon ein bisschen angesprochen, von wegen Stück von Softing. Sie haben ja den Konzern jetzt zuletzt doch spürbar umgebaut. Sie haben verschlankt, Gesellschaften verschmolzen, Aktivitäten verkauft, sich auch aus einzelnen Regionen zurückgezogen. Was war jetzt der Leitgedanke hinter diesem Umbau?
Naja, also das Krisenjahr 25, will nicht sagen, dass 26 jetzt alles auf einmal blümerant ist, aber 25 ist natürlich wirklich schon drastisch gewesen. Da sind wir deutlich raus. Das hat einem eben gezeigt, dass die Aufstellung, die wir hatten, vielleicht jetzt unter den jetzigen Gesichtspunkten, wo nicht das Wachstum mehr da ist, sondern wo man kämpfen muss, um seine Position zu halten oder in speziellen Ecken ausbauen kann, dass wir da vielleicht zu breit sind, einfach von der Aufstellung her. Und wir hatten eben Geschäft, zum Beispiel haben wir Motorengeschäft in Getriebemotoren kleine Getriebemotoren, meistens in Pelletheizung eingesetzt, die ich damals mal vor über 15 Jahren, als wir den Startschuss für Softing Italien mit dem Zukauf eines kleinen Unternehmens bekommen haben, die haben bisher niemanden gebissen und haben aber mit unserer Strategie nichts zu tun. Die haben sich auch toll entwickelt über die Jahre. Aber hat einfach mit dem Kerngeschäft der Softing nichts zu tun. Getriebemotoren für Pelletöfen sind eine schöne Sache, ist ein sauberes Geschäft und braucht sich keine Sorgen machen, aber ist nicht unser strategischer Kern. Und wenn sie dann in unruhiges Fahrwasser kommen, dann liegt ja wohl nahe, dass man sagt, okay, was ist jetzt wirklich wichtig für dich und für unser Unternehmen? Und das war der Gedanke, den wir hatten und entflechten und zu sagen, Konzentration auf die Hauptthemen, weil einfach sonst mit der Unsicherheit im Markt und mit den vielen Verschiebungen das sonst schwer zu machen ist.
Anfang des Jahres haben Sie auch eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Ein Anker-Investor hat sich hier stärker engagiert. Was für eine Bedeutung hat das für Ihr Unternehmen?
Ja, der Anker-Investor, die Nosa-Gruppe, ist sehr stark im Engineering. Während wir ja eine Produktfirma sind, ist das also für uns, würde ich mal sagen, ein Partner auch, der für die Engineering-Aufgaben, die er hat, wahrscheinlich auch einige Lösungen von uns einsetzen kann. Und ähnlich denkt er auch wahrscheinlich von der anderen Seite und sagt, wenn ich da schon jemanden irgendwo aufs Pferd hebe, dann bin ich ja auch gerne beteiligt und möchte da auch mit dran sein. Ob und wie weit das möglicherweise noch weitergeht, ist Spekulation, liegt auch nicht in meiner Hand. Aber es ist ein bisher ausgesprochen gutes Verhältnis und wir sind also regelmäßig dabei und schauen uns die gemeinsamen Möglichkeiten an, auch kürzlich wieder Meetings gehabt. Und das passt eigentlich recht gut und wir sind sehr gut zugange mit denen.
Vielleicht zum Abschluss nochmal die Jahresprognose haben Sie ja bestätigt. Vielleicht können Sie nochmal kurz die Guidance zusammenfassen.
Ja, also es ist, wie gesagt, wir müssen natürlich immer Guidance geben und auch letztlich den Aktionären Informationen, aber Sie hören es ja sicher, Herr Müller, nicht nur von mir, sondern von vielen anderen auch, dass in diesen Zeiten eine Guidance über ein Jahr oder selbst ein halbes Jahr schon ein spannendes Thema ist. Ja. Wir haben schwach begonnen. Wir werden jetzt auch nochmal ein Thema haben. Wir haben eine SAP-Einführung gemacht. Ich weiß nicht, wer das mal gemacht hat. Der weiß, was das Leiden bedeutet. Wir haben also Mai und Juni nur Teile eingebucht. Wir haben sehr, sehr viel mehr Aufträge, als man jetzt auch zum Halbjahr sehen kann, weil wir schlicht und ergreifend die Dinger nicht schnell genug ins System geklopft haben. Also wir werden im Juli einiges nachbuchen müssen, was eigentlich ins erste Halbjahr gehört hätte. Und damit wird man hinten einen entsprechenden Anstieg sehen. Wenn Sie sich die Halbjahreszahlen, die mir auch noch nicht genau vorliegen, anschauen, dann wird man das daran noch nicht erkennen können, sondern da ist einfach jetzt ein Stau, dass irgendwie ein Monat quasi fast nachgebucht werden wird. Aber die Aufträge sind da, das ist ja das Entscheidende. Und ich denke mal, auf der operativen Seite, auf der Cash-Seite sehen wir uns da gut aufgestellt. Es gibt durchaus noch Überlegungen, ob man an der einen oder anderen Stelle irgendwo mal mit den Aktivierungen Risiko rauslassen will. Dazu möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen. Das kann sein, das muss aber überhaupt nicht sein. Aber von der Grundstruktur her sind wir guter Dinge. Gleichwohl, vieles wird auch im dritten und vierten Quartal kommen.
Okay. Herr Dr. Trier, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren und so ausführlich über das aktuelle und natürlich auch das künftige Geschäft von der Softing AG berichtet haben. Und ich hoffe, es dauert nicht wieder ein Jahr, bis Sie das nächste Mal bei uns Gast sind. Herzlichen
Dank. Gerne. Herr Müller, vielen Dank auch Ihnen. Danke.
Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch einfach Nebenwerte Welt im Gespräch auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple etc. Und das, weil wir natürlich auch weiterhin hier Vorstände aus Small- und Mid-Cap-Unternehmen einladen werden. Ich sage für heute erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.